Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Angela Gutzeit. Norwegen war, wie Sie wissen, in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse. Eine der ungewöhnlichsten Beschreibungen dieses Landes dürfte die serbische Schriftstellerin Isidora Sekulic im Jahre 1914 geliefert haben. Dazu kommen wir gleich. Zuvor ein aktuelles Thema, das uns seit einiger Zeit wieder mehr beschäftigt, als uns lieb sein dürfte. Es geht um Rassismus. Wenn jüdische Mitbürger beschimpft, bespuckt oder sogar mit dem Tod bedroht werden, fast hätte ja der Attentäter von Halle sein Ziel erreicht, dann sollte das ein Alarmzeichen für die gesamte Gesellschaft sein. Aber es gibt auch so etwas wie einen ganz alltäglichen Rassismus, unter dem zum Beispiel schwarze Menschen schon lange leiden. Die 1989 in Köln geborene Journalistin, Podcasterin und nun auch Buchautorin Alice Hasters hat diese Form von alltäglicher Diskriminierung beschrieben. Ihr Buch heißt »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Ich habe mit Alice Hasters gesprochen und sie zuerst gefragt, ob die Enthemmung und Gewaltbereitschaft, die sich seit einiger Zeit in unserer Gesellschaft Bahn bricht, ihr Lebensgefühl als Schwarze verändert hätte.
Das hat auf jeden Fall mein Gefühl verändert, wenn ich merke, dass bestimmte Menschen, die diese Ansichten vertreten, gewählt werden, dass sie einen Artikel schreiben dürfen, dass das alles irgendwie als akzeptierte und legitime Meinung gilt. Da fühle ich mich auf jeden Fall bedroht von.
Stereotype aufzulösen ist eine, wie wir wissen, langwierige und sehr komplizierte Sache. Und deshalb ist es sicherlich auch nicht zufällig, dass in Ihrem Buch das Kapitel Schule recht weit vorn steht. Sie sind, wie ich geschaut habe, 30 Jahre alt. Da ist die eigene Schulzeit, finde ich, wenigstens noch ganz gut in Erinnerung. Sie schreiben aus eigener Erfahrung, davon ist dieses Buch dominiert, der Lehrplan geht von einem weißen deutschen Standard aus und ignoriere darüber hinaus den deutschen Kolonialismus, so schreiben Sie. Hat sich daran nichts geändert?
Also ich muss einfach sagen, dass ich natürlich von meiner Schulzeit ausgehe und diese Empörung auch darüber, wie wenig ich über Kolonialzeit gelernt habe oder auch über die Entstehung von sogenannten Rassentheorien, die war in meiner Schulzeit auf jeden Fall präsent. Ich war jetzt mittlerweile auch in ein paar Schulen und ich habe nicht das Gefühl, dass sich da zumindest flächendeckend daran viel geändert hat.
Was heißt denn, der Lehrplan geht von einem weißen deutschen Standard aus?
Das heißt, dass wir einfach die Geschichte durch eine weiße Brille erklärt bekommen. Mhm. Und beim Kolonialismus merkt man das insbesondere, dass ich das Gefühl habe, okay, afrikanischer Kontinent ist erst relevant, als weiße Menschen ihn kolonialisieren sozusagen. Mhm. Und der im kollektiven Gedächtnis, was natürlich auch im Geschichtsunterricht unter anderem geschaffen wird, kommt dieser Kontinent vorher überhaupt nicht vor. Und wie er auch erzählt wird, was daran erzählt wird und was mit diesen Menschen auf diesem Kontinent passiert ist, wie viel Ausbeutung, Ermordung, Versklavung es gab, das ist eigentlich nur ein Nebennarrativ, wenn überhaupt.
Alice Hasters, Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr anschaulich und persönlich vor allen Dingen den alltäglichen Rassismus. Sie führen auch Beispiele an, wie Ihre Haare anfassen. Andere Leute fassen Ihre Haare an oder Sie fragen nach Ihrer Herkunft. Oder ein beliebter Satz ist wohl auch, Sie können aber gut Deutsch. Mhm. Da wird viel gesagt, was nicht als verletzend reflektiert wird von der Bevölkerung, aber eben doch verletzend ist. Bleiben wir einen Moment bei der Sprache und kommen wir mal auf die Literatur. Viel wurde bereits über den Gebrauch des sogenannten N-Wortes in der Kinder- und Jugendliteratur diskutiert. Auch bei uns im Deutschlandfunk wurde darüber schon viel diskutiert. Inwieweit kann man das Wort Neger in der klassischen Literatur, wie bei, ich sag mal so, Mark Twain oder Michael Ende, stehen lassen? Inwieweit muss man es eliminieren? Dazu habe ich nicht so ganz viel in Ihrem Buch gefunden.
Ich wünschte mir eigentlich, dass diese Diskussion mal, ja, dass ich das gar nicht mehr so thematisieren musste. Ich habe versucht, das mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit, wie ich mit Sprache umgehe, und zwar, dass ich das N-Wort nicht ausschreibe, dass das quasi eingebettet ist, ohne dass ich es explizit benenne. Weil man muss sich ja auch fragen, was ist die Funktion von solchen Kinderbüchern? Mhm. Und ich sehe die Funktion in erster Linie da, dass man Kindern eine Geschichte erzählt. Und muss da rassistische Sprache unbedingt vorkommen? Was vermittelt man dann Kindern? Welches Bild prägt man dann Kindern ein? Und zu meinen, das hätte überhaupt gar keine Konsequenzen, das glaube ich nicht. Denn Sprache ist ziemlich mächtig und die ersten Stereotype entwickeln sich so durchschnittlich laut Wissenschaft zwischen 3 und 5 Jahren. Also von daher würde ich sagen, in der Funktion, dass das Kindergeschichten sind, die man Kindern vorliest, da finde ich, sollte man rassistische Sprache entfernen, definitiv.
Bei Kinderliteratur gebe ich Ihnen recht, bei Jugendlichen würde ich sagen, kann man nicht klassische Literatur umschreiben, sondern eine Möglichkeit wäre ja, sie zu kommentieren.
Ja, also genau, also entweder würde ich sagen, man könnte das kommentieren, man könnte da Fußnoten einbetten oder was weiß ich. Aber ich finde, das einfach so unerklärt stehen zu lassen, das halte ich für problematisch.
Auch von Schwarzen oder von Farbigen zu reden, ist offensichtlich nicht mehr opportun, sage ich mal so. Sie verwenden für sich den Begriff, ich ziehe das mal zusammen, die Buchstaben BIPOC. Dahinter steckt ein englischer Begriff, der sich wegen seiner Kompliziertheit sicherlich nicht durchsetzen wird. Warum nicht Schwarze sagen?
Ich nenne mich selber schwarz. BIPOC fasst einfach auch Leute ein, die von Rassismus betroffen sind. Also es gibt ja mehr Leute, die von Rassismus betroffen sind als schwarze Menschen. Ich verwende das Wort schwarz für Leute mit afrikanischer Abstammung, soweit sie auch zurückliegen mag, wie bei mir, die ich habe ja Wurzeln in den USA, aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und das sind für mich BIPOCs. Ich bin mir nicht so sicher, ob der sich nicht durchsetzen lässt, weil zum Beispiel so eine Sache wie LGBTQ ist mittlerweile auch viel mehr in den Sprachgebrauch gekommen, als man vielleicht auch vorher abgesehen hat.
Aber wahrscheinlich nur unter Jüngeren, sage ich mal so. Das wird ja, in der allgemeinen Bevölkerung nicht üblich werden.
Na gut, aber die Jüngeren werden irgendwann mal älter und dann hat sich es irgendwann mal, also ne, BIPOC, der für Black Indigenous People of Color steht, eben dass der aus dem Englischen kommt und dass da vielleicht nicht alle Gruppen sich wiederfinden, dass darüber eine Verhandlung noch stattfindet, meinetwegen, also gerne.
Ja, ja, was Sie betreiben in Ihrem Buch ist ja im Grunde genommen auch eine gewisse Sprachsensibilisierung.
Definitiv, weil ich glaube schon, wenn ich das ernst meine, dass ich zu mehr Rassismuskritik aufrufe, rassismuskritischem Denken, dann muss es natürlich mit der Sprache anfangen, weil Sprache prägt Bewusstsein und schafft Bewusstsein.
Alice Hastas, im letzten Teil Ihres Buches führen Sie uns in Ihre Familiengeschichte ein. Da sind die schwarzen Großeltern in Philadelphia und die weißen Großeltern in Düsseldorf. Nicht über die eigenen Wunden sprechen, das hatten meine Großeltern gemeinsam, schreiben Sie. Bei den weißen Großeltern, um das vielleicht jetzt kurz zusammenzufassen und zu erklären, waren es Krieg und Nationalsozialismus, die sie verdrängten wohl. Bei den schwarzen Großeltern der Rassismus und die Anpassung an die Weißen, die sie verdrängten. Das sind zwei sehr verschiedene Welten, wie Sie auch selber schreiben, die Sie in sich tragen. Ist das mehr Last oder mehr Chance?
Ja, es ist, ich glaube, wie bei so vielen Dingen mit der eigenen Identität ist es natürlich irgendwie beides. Es ist auf jeden Fall kompliziert und es fühlt sich oft ambivalent an. Und gerade wegen dieser Biografie merke ich, wie unlogisch Rassismus ist, weil wo verorte ich mich selbst in der Geschichte mit zwei so verschiedenen Vergangenheiten, die in mir vereint sind. Aber dadurch, dass ich quasi gezwungen bin, darüber nachzudenken und dass ich eine gewisse Verantwortung empfinde für eine rassistische Historie, die es in meiner Familie gibt, aber gleichzeitig von Rassismus betroffen bin, kann ich natürlich irgendwie mit sehr verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema gucken. Und glaube, da habe ich auf jeden Fall schon vielen Leuten etwas voraus.
Gut. Sie sind Journalistin, Podcasterin und jetzt eben auch Buchautorin und in den sozialen Medien offensichtlich auch gut vernetzt. Wie würden Sie denn die Resonanz auf Ihr Buch einschätzen?
Ich habe nicht damit gerechnet, dass es von so hohem Interesse ist, aber es gibt natürlich die Leute, die es vielleicht gar nicht erst aufschlagen und diesen Titel sehen und sich angegriffen fühlen. Aber was mich total freut, dass vor allen Dingen von Rassismus betroffene Menschen mir schreiben und sagen, dass sie sich wiederfinden in den Geschichten und dass sie das Gefühl bekommen, dass sie halt nicht zu empfindlich sind, nicht zu emotional waren. Und das ist mir total wichtig. Und dann gibt es natürlich Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, die sich auch bei mir bedanken und sagen, sie hätten was dazu gelernt. Und das freut mich natürlich total, weil das ist natürlich das, was ich wollte mit diesem Buch.
Alice Hastas, Ihr Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist im Hansa Verlag in der Reihe Hansa Blau erschienen, hat 224 Seiten und kostet 17 Euro. Isidora Sekulic war eine serbische Intellektuelle. Neben ihren literarischen Arbeiten veröffentlichte sie Übersetzungen der Werke unter anderem von Oscar Wilde, Dostojewski oder Gottfried Keller. Isidora Sekulic war Mitbegründerin des jugoslawischen Pen-Clubs und seine erste Sekretärin. Und sie reiste viel, zum Beispiel nach Oslo, wo sie 1920 auf dem Kongress des Internationalen Frauenbundes sprach. Aber Norwegen hatte die Schriftstellerin und Feministin auch schon Jahre vorher besucht. Dokumentiert durch den Bericht Briefe aus Norwegen, der jetzt von der Friedenauer Presse erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Volkmar Mühleis stellt den Band dieser außergewöhnlichen Autoren vor.
Am 14. Januar 1914 erschien in der Belgrader Zeitung Politika eine Todesanzeige. Der polnische Arzt Emil Strzemnicki sei auf der Rückfahrt seiner Hochzeitsreise unerwartet verstorben. Die junge Witwe trug noch eine Weile seinen Namen, dann legte sie ihn ab. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihren Bericht dieser Reise, in dem von einem Ehemann keine Rede ist. Urkundlich belegt war die Hochzeit nie. Hat es überhaupt einen Ehemann namens Emil Strzemnicki gegeben? Isidora Sekulic, 1877 geboren und 1958 gestorben, hat ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Womöglich hatte sie ihre Reise nach Norwegen als Hochzeitsreise ausgegeben, um tun zu können, was ihr vorschwebte, als serbische Intellektuelle frei zu reisen und den Wirren der Balkankriege 1912 bis 1913 zu entkommen. Sie war ebenso künstlerisch wie politisch engagiert und ihr Reiseziel bot Anregungen für beides. Eine stabile Friedenslage in Skandinavien, feministische Bestrebungen wie auch eine Natur und Mentalität des Nordens, die sie zu beschreiben reizte. Sie war, wie gesagt, nicht etwa im Auftrag einer Zeitung unterwegs, sondern, wie in ihrem Reisebericht an einer Stelle vermerkt, mit zwei anderen Frauen, die darin anonym bleiben. Von Hochzeitsreise also keine Spur, diese war wohl reine Fiktion. In dem Bericht dagegen, Briefe aus Norwegen genannt, erschafft sie eine Genauigkeit im Ton, die ihren Eindrücken gerecht zu werden sucht, ob es sich dabei um Tatsachen handelt oder um mythische Anleihen. So schreibt sie von einer ihrer Wanderungen am Ranfjord.
Nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch, schon ziemlich tief im Wald, flog plötzlich aus einer tiefen Mulde unter einer Tanne ein riesiger weißer Vogel auf. Verirrt und verschreckt, unverkennbar aus der Familie der Eulen. Als er den herrlichen Fächer seiner Flügel ganz ausgebreitet hatte, rieselte aus seinem Gefieder ein wahres Schneegestöber herunter. Es war ein einmaliges Detail aus der weißen Fantasie der friedlichen nördlichen Wälder.
Dieses Detail ist eingebettet in eine nahezu archaische Erzählung. Sie handelt von einem alten, zerzausten Jagdhund, den sein Herrchen mit auf eine letzte Jagd nimmt, bei der das gejagte Tier aber nur Anlass ist, den Hund selbst zur Strecke zu bringen. Der treue Begleiter, der sich auf die Beute stürzt, um sie dem Jäger zu bringen, wird selbst von diesem erlegt. Zyklen sind kein Trost, nur das einzige Gesetz der Natur, die Sekulic eindrucksvoll schildert. Die norwegischen Küsten, Wälder und baumlosen Hochebenen werden zum Panorama natürlicher Kreisläufe, die sich dem sprachlichen Ausdruck wie den Markierungen menschlicher Geschichte entziehen. Eine Prähistorie durchweht alles Zeitliche, der Mythen wie kritische Reflexion gleichermaßen gelten. Das serbische Wort für Vergänglichkeit, Prolaznost, bedeutet zugleich Durchquerbarkeit, Passierbarkeit. Was vergeht, ist nach Sekulic auch Teil endloser Durchquerungen. Die karge norwegische Natur wird ihr, vom Balkan kommend, zum Sinnbild dieser Durchdringung von Geschichte und Unendlichkeit oder, wie es in der insgesamt überaus stimmigen Versprachlichung ins Deutsche von Tatjana Petzer heißt, zum Ineinander von Weg und Weglosigkeit. Die Briefe aus Norwegen sind einerseits eine poetische Meditation dieser Erfahrung im unwirtlichen Norden der längsten Winternächte wie Sommertage. Andererseits schildert die Autorin soziale wie künstlerische Konsequenzen dieser Lebensbedingungen und schafft so ein einmaliges Porträt Norwegens am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Gerade die alleinstehenden Mütter und Frauen und ihre gesellschaftliche Integration sind für sie wesentlicher Bestandteil dieses Lebens.
Ein Mensch, der niemandes Einsamkeit durchschritten hat, keinem unentbehrlich und nützlich geworden ist, wird in Norwegen als Sünder betrachtet. Die unverheirateten norwegischen Frauen wirken wahre Wunder. Ein ganzes Jahr lang bereiten sie einen Korb mit Büchern, Gerätschaften, Gefäßen, Fotografien, Sportgeräten, nützlichen und humorvollen Notizen vor, um im Sommer dorthin zu reisen, wo niemand gewesen ist. Zu Freunden, die sie noch niemals gesehen haben, aber nun nie wieder vergessen werden.
Die Abstände zwischen den Höfen sind oft so weit, die Winter so lang, dass der Kontakt auf dem Land äußerst spärlich ist. Das sorgt mitunter auch für sexuelle Turbulenzen, die zu nicht wenigen alleinstehenden Bäuerinnen führen, die selbstbewusst ihr Leben und das ihrer Kinder, bisweilen verschiedener Väter, meistern, wie Sekulic unterstreicht. Schon der Beginn ihrer Briefe handelt von der norwegischen Sage des Königs Gylfi, durch dessen Land Gefjon pflügt, mit 4 Ochsen vor ihrem Pflug, allesamt ihre Söhne. Und das so stark, dass sein Land zerbricht in Festland und Insel. Dem Bild der starken Frau gegenüber steht das Bild des tragischen Mannes, ebenso mythisch erzählt wie auch beispielhaft veranschaulicht, am Grab von Henrik Ibsen.
Der Blick auf Ibsens Grab in Oslo ist erschütternd. Er wurde abgeschieden beigesetzt, auf einer Wiese am Fuße eines kleinen Hügels, inmitten des Friedhofs, jedoch weit entfernt von allen anderen Gräbern. Auf dem hohen schwarzen Obelisken steht kein Wort, nicht mal sein Name. Am Tor des Grabzauns sieht man, wenn man genau hinschaut, die charakteristischen Initialen Ibsens, H und I für Henrik Ibsen. Und man muss ganz nah herankommen, wenn man den mit kaum sichtbaren Zügen in den Stein eingravierten Hammer sehen möchte. An diesem Grab kann man nicht lange verweilen. Ibsen hat für seine Begabung und seine Macht redlich bezahlt.
Neben den eindrucksvollen Szenen der Natur, den Betrachtungen zu Gesellschaft und Literatur, stehen auch zahlreiche Beobachtungen, die Sekulic feine Ironie zeigen, ihre Freundlichkeit und ihren Humor. So wünscht sie den vorbeiziehenden Elchen gute Reise, als wären es Kameraden ihrer eigenen Unternehmung. Entschuldigt sie sich bei den Fußballern, dass ihr Sport leider bei der Betrachtung erhaben wirkender Aktivitäten wie dem Reiten nicht berücksichtigt werden könne. Und kommentiert sie das Unverständnis der Norweger für ihre Frauen süffisant, dass sie und ihre Begleitung als Ausländerinnen ja auch keine Vorstellung davon hätten, was denn eine typische Norwegerin sei. Isidora Sekulic war Norwegen verbunden, so wie norwegische Feministinnen ihr. 1920 erschien ihr Porträt als Titelbild der norwegischen Zeitschrift für Frauenrechte, Nylande, Neuland, anlässlich ihrer Rede auf dem Kongress des Internationalen Frauenbunds in Oslo. Ihre Briefe aus Norwegen waren erst der Anfang ihrer literarischen Karriere, die mit 14 Bänden ihrer Gesamtausgabe im Verlag Stylos auf Serbisch bestens dokumentiert ist. Höchste Zeit, Isidora Sekulic in der Vielschichtigkeit ihres Schreibens auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Vielleicht mit einer repräsentativen Auswahl ihres Schaffens zum 150. Geburtstag der Autorin in 8 Jahren?
Volkmar Mühleis zum Band Briefe aus Norwegen der serbischen Schriftstellerin, Übersetzerin und Feministin Isidora Sekulic. Erschienen ist das Buch in der Übersetzung von Tatjana Petzer in der Friedenauer Presse, 132 Seiten, 18 Euro. Heute erst haben wir erfahren, dass der Philosoph Ludger Lütkehaus am 22. November gestorben ist. An ihn zu erinnern ist uns ein besonderes Bedürfnis, denn Ludger Lütkehaus hat lange Zeit für unsere Buchredaktion als Kritiker gearbeitet, bis er wegen einer Augenkrankheit diese Tätigkeit nicht mehr ausüben konnte. Gerühmt als Philosoph wurde Lütkehaus immer wieder wegen seiner Erzählkunst, die er zum Beispiel in seinen Studien zu Günther Anders, Sigmund Freud und Hannah Arendt bewies. Dabei bediente er, wie es heute in der FAZ so schön heißt, einen methodischen Nihilismus, mit dem er jede Überzeugung erst einmal unter Rechtfertigungsdruck setzte. Fasziniert war der in Freiburg lehrende Lütkehaus nicht nur von Schopenhauer, sondern auch von Nietzsche, dem er 2011 die Erzählung Die Heimholung widmete. Der Philosoph starb vor knapp einer Woche in Freiburg. Er wurde 75 Jahre alt. Und jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Da wird es unter anderem um die Frage gehen, ob Molière alle seine Dramen wirklich selbst geschrieben hat. Eine Computeranalyse gibt da Auskunft. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.